ARD. Herzlich willkommen zum Diskurs mit Stefan Nölke. Heute bin ich im Gespräch mit dem Leipziger Journalisten und Medienunternehmer Christian Bollert. Er ist 1982 in Potsdam geboren, hat in Leipzig Journalistik studiert und dann 2009 die Firma Detektor FM mitgegründet. Und zwar ist es ein Internetradio und zugleich ein Podcast-Produktionsunternehmen. Nach wie vor ist Christian Bollert neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer auch am Mikrofon zu hören, als Interviewpartner oder als Interviewer bzw. als Host. Zuletzt auch als Host des sechsteiligen Podcasts Deutschland ein halbes Leben. Was ist gesellschaftlich und wirtschaftlich in Ostdeutschland der Stand der Dinge und wie steht es um die Perspektiven? Das sind Themen, die Christian Bollert am Herzen liegen und in diese Richtung soll auch unser Gespräch gehen. Es geht speziell um den Medienstandort Ostdeutschland. Wie hat der sich entwickelt und wie schwer hat man es heutzutage als Medienmacher? Und wie schätzt er die journalistische Berichterstattung über den Osten bzw. aus dem Osten ein? Das sind einige der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und damit herzlich willkommen, Christian Bollert bei MDR Kultur.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Ja, vielleicht sollten wir erwähnen, dass wir das Gespräch bei Ihnen im Studio aufzeichnen, im Studio von Detektor FM hier in Leipzig-Lindenau. Und ich war auch schon ein-, zweimal Gast bei Ihnen in den Räumen hier unweit von der Weißen Elster und bin nach wie vor schwer beeindruckt, was Sie hier auf die Beine gestellt haben mit Ihrem Team, Christian Bollert. Das hat Stil und ja, man spürt eine positive, zugleich konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Wie viel Herzblut steckt hier drin in Ihrem Unternehmen?
Sehr viel Herzblut tatsächlich. Wir machen das ja jetzt seit fast 16 Jahren, also schon sehr, sehr lange. Und wenn man das mal so rekapituliert, tatsächlich hier in diesem Studio, in dem wir gerade sitzen, haben wir jetzt gerade in den letzten Wochen sehr, sehr viel umgebaut, nochmal einen neuen Teppich reingelegt und alles nochmal ein bisschen gemütlicher gemacht und so. Und in der ganzen Idee von diesem Podcast Radio Detektor FM steckt auch ganz viel Leidenschaft und ganz viel, ja, Optimismus und der Wunsch eben, guten Journalismus zu machen, gute Themen zu machen und das ist auf jeden Fall so ein Kern, der uns antreibt. Ja.
Also journalistischer Ehrgeiz, den muss man mitbringen, was noch, wahrscheinlich muss man natürlich auch rechnen können als Unternehmer.
Klar, am Ende muss man natürlich rechnen und muss irgendwie gucken, dass man mehr Geld einnimmt, als man ausgibt und so, also das gehört logischerweise dazu. Aber für uns ist das, glaube ich, eher, oder ich kann ja da nur für mich persönlich sprechen, eher Mittel zum Zweck. Also wir wollen eigentlich Dinge machen, die wir gut finden und die müssen natürlich irgendwie finanziert sein. So, das heißt, das Geld ist notwendig, aber es ist nicht der Antrieb. So, also wir arbeiten hier nicht, um unseren fünften Luxuswagen uns zu kaufen oder sonst wie was, sondern tatsächlich geht es uns darum, um gute Inhalte zu produzieren.
Wie viele Leute haben Sie mittlerweile hier beschäftigt?
Wir sind aktuell so 25 Festangestellte. Also das ist für ein Medienunternehmen in den ostdeutschen Bundesländern tatsächlich, glaube ich, bemerkenswert. Davon gibt es nicht so viele, die sich in den letzten Jahren da gegründet haben und die so in dieser Form am Markt da sind. Aber ja, das ist so der aktuelle Punkt, an dem wir so stehen und sind sehr dankbar, dass wir das in diesen 15, 16 Jahren schon so weit gebracht haben. Aber es ist natürlich auch, muss man ganz klar sagen, auch eine anstrengende Branche, eine sehr, sehr schnelle und dynamische Branche. Also da passieren halt viele Dinge.
Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen auch. 25 Leute, Sie haben es auch gesagt, man muss schauen, dass man am Ende des Monats das Geld zusammen hat, um sie zu bezahlen zu können. Was sind denn die Standbeine von Detektor FM?
Tatsächlich sind wir ziemlich breit aufgestellt. Also es gibt zum einen das Radio Detektor FM, das Podcast Radio, wo wir vor allen Dingen klassischerweise wie viele Medienunternehmen, wie viele Zeitungen und wie viele private Radios auch Geld mit Werbung einnehmen. Das heißt, Unternehmen haben die Möglichkeit, in unseren Podcasts Werbung zu schalten. Das ist eine Einnahmequelle. Die andere ist, dass wir von Anfang an uns eigentlich nicht zu abhängig machen wollten von reinen Werbeeinnahmen. Das heißt, es gab von Anfang an auch die Idee, dass wir für andere Medien, für Stiftungen, für Organisationen, für Verbände oder so auch Podcasts produzieren. Also das machen wir jetzt eher nicht für, ich sag jetzt mal, einen Limonadenhersteller, aber eben für gesellschaftlich relevante Institutionen und so. Und eben vor allen Dingen auch viele andere Medien, interessanterweise vor allen Dingen viele Printmedien, mit denen wir da zusammenarbeiten. Der Spiegel, T-Online, die Süddeutsche Zeitung und so. Das heißt, da sind wir Dienstleister und produzieren Inhalte. Das ist so unsere zweite Einnahmesäule. Die dritte sind tatsächlich Unterstützung von Hörerinnen und Hörern, die uns einfach freiwillig für unsere Podcasts, für bestimmte Podcasts oder für das Gesamtprojekt Geld zukommen lassen. Also das ist auch eine Einnahmequelle, die ganz wichtig ist für uns und die interessanterweise in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden ist. Und das vierte ist, dass wir tatsächlich dann über die Jahre gemerkt haben, dass auch Veranstaltungen sehr, sehr interessant sind. Also wir organisieren auch verschiedene Veranstaltungen, zum Beispiel einen Fachkongress für Audio und Podcast und Radiothemen, den Audio Day in Leipzig. Oder auch wir organisieren für einen Verein, für den Verein der Medientage Mitteldeutschland, die Mitteldeutschen Medientage. Das ist eine der großen, wichtigen Medienkonferenzen in Deutschland. Die, ich sag mal, die Frühjahrskonferenz, wenn es um Medien geht, die organisieren wir oder veranstalten wir für diesen Verein. Und so haben wir uns über die Jahre eigentlich immer breiter aufgestellt.
Wie sind das inhaltlich? Da machen Sie ja auch einen Fahrradpodcast zum Beispiel. Mhm. Das weiß ich, dass das Ihr persönliches Steckenpferd auch ist, weil Sie da auch ab und zu mal auftreten und so.
Ja, kann ich nicht bestreiten.
Dann haben Sie aber auch politische Themen.
Ja.
Und oder gesellschaftliche Themen. Ja.
Also das Schöne, finde ich, am Podcasten ist, dass ich glaube, Tim Pritloff, einer der Urväter der deutschen Podcast-Szene, hat das mal das Lob der Nische genannt oder so, dass man bestimmte Themen beackern kann und dort sein Publikum findet. Und ja, Fahrrad ist einer unserer erfolgreichsten Podcasts, aber das war vor 10 Jahren, als wir das angefangen haben, noch nicht so. Da gab es nicht so wahnsinnig viele Fahrrad-Podcasts. Kaum sogar. Es gab schon welche, aber nur wenige. Mittlerweile hören das eben zehntausende Leute und es ist ein sehr, sehr erfolgreicher Podcast. Aber das war nicht immer so. Und wir machen aber eben auch beispielsweise genau den Brand 1 Podcast. Da geht es dann um Wirtschaftsthemen. Der ist dann in einer ganz anderen Zielgruppe sehr, sehr erfolgreich, weil das eben Leute hören, Unternehmerinnen und Unternehmer oder Marketingleute. Und rein reichweitenmäßig ist es auch ganz spannend, ist unser erfolgreichster Podcast, Was läuft heute? Das ist im Prinzip, jetzt mal flapsig gesagt, ein Streaming-Tipp pro Tag aus Mediatheken oder sonstigen Angeboten. Im Prinzip sowas wie eine Fernsehzeitung zum Hören. Jeden Tag ein Tipp. Und das hören Hunderttausende im Monat. Also das ist wirklich so unser reichweitenstärkster Podcast. Und dann gibt es aber wieder auch Produktionen wie Deutschland ein halbes Leben oder Teurer Wohnen, Teurer Fahren, wo wir dann auch mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten beispielsweise zusammengearbeitet haben, wo es uns dann eben auch gelingt, 6-stellige, 7-stellige Abrufzahlen mit teilweise gesellschaftlich sehr, sehr anspruchsvollen Themen irgendwie hinzubekommen. Und diese Mischung, die ist eigentlich das, was mir persönlich so viel Spaß macht, auch an dieser Arbeit.
Ist vielseitig. Ja. Und welche Zielgruppen sprechen Sie denn an? Oder anders gefragt, wir sind ja hier in Leipzig. Ist Ihr Publikum das spezifisch aus dem Osten?
Nee, interessanterweise ist unser Publikum ungefähr so verteilt wie die deutsche Bevölkerung. Also wir haben die allermeisten Hörer und Hörerinnen in den Großstädten, weil da wohnen die meisten Leute. Zumindest sagen das alle unsere Statistiken, die wir so sehen können. Und dann in den Ballungsregionen in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, Baden-Württemberg und so. Das heißt, die ostdeutschen Hörerinnen und Hörer sind ungefähr so vertreten, wie sie bevölkerungsmäßig auch paritätisch vertreten sind. Wo wir überdurchschnittlich stark sind, sind tatsächlich Universitätsstädte. Das heißt, wir sehen auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer sehr wahrscheinlich so zwischen 20 und 40 hauptsächlich sind und oft einen eher akademischen Hintergrund haben. Also viele haben studiert, viele interessieren sich irgendwie für die Themen Bildung, Gesellschaft und so. Wissenschaftsthemen zum Beispiel funktionieren bei uns wahnsinnig gut. Wir haben mittlerweile, ich weiß gar nicht, ich glaube 4 oder 5 Wissenschaftspodcasts und alle funktionieren unterschiedlich gut. Das sind so Dinge, wo wir besonders stark sind. Aber wir haben auch in den letzten Jahren ganz klar gemerkt, dass eine Kompetenz von uns es ist, in den ostdeutschen Bundesländern Inhalte zu machen, die dialogisch sind, auf Augenhöhe sind und die vielleicht doch ein bisschen einen anderen Ansatz haben als beispielsweise große Verlage, die jetzt aus München oder Hamburg Reporterinnen oder Reporter in die ostdeutschen Bundesländer schicken, sondern wir sind nun mal hier und wir können mit den Leuten reden und vielleicht auch andere Diskurse führen.
Der Standort Leipzig, wie vorteilhaft ist der für Sie oder wie interessant ist Leipzig als Medienstandort für Sie, aber auch ganz allgemein, was meinen Sie?
Also Leipzig ist sicher der Medienstandort in den ostdeutschen Bundesländern, jetzt mal abgesehen von Berlin, wo es die größte Ballung von Unternehmen gibt, aber auch von Ausbildungsstätten, Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und so weiter. Also ich glaube, in Leipzig gibt es irgendwie mehr als 250 Unternehmen, die in der Medienbranche arbeiten. Und wenn ich das richtig erinnere, über 5000 Beschäftigte, die sich mit Medien auseinandersetzen jeden Tag. Und davon, ne, haben wir 25. Das heißt, da gibt es noch viele, viele andere. Natürlich auch den MDR, aber eben auch die Regiocast beispielsweise. RTL hat hier ein Studio. Also Leipzig ist schon definitiv ein wichtiger Medienstandort. Und hier passieren auch relativ viele neue Dinge und wir sind natürlich Teil davon. Und was uns sehr, sehr hilft, ist, dass Leipzig logistisch gut liegt. Also wir haben viele unserer Kunden sitzen in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin. Da kommt man beispielsweise mit dem ICE relativ gut hin, in 2-3 Stunden mittlerweile. Und die lassen sich gut erreichen. Also da ist dieses alte Handelskreuz Leipzig sozusagen, das hilft uns hier schon. Also ganz konkret mir, ich sitze relativ oft im Zug und bin irgendwie bei Kunden. Und was man auf keinen Fall vergessen darf, ist auch, dass Leipzig immer noch sehr, sehr angesagt ist bei Leuten, die sich für digitale Themen interessieren, die jung sind, die studieren, die ja, Lust auf was Neues haben. Und da sind wir natürlich mit unserem Podcast-Angebot auch ein attraktiver Arbeitgeber.
Wie steht denn Leipzig als Medienstandort da im nationalen Ranking? Also jetzt mal zum Beispiel im Vergleich mit Köln, was ja auch eine große Medienmetropole ist.
Ich glaube, deutlich kleiner, das muss man ganz klar so sagen. Also in Köln sitzen natürlich deutlich größere Konzerne, da werden wirklich Milliarden umgesetzt, ne? Und auch in München muss man sagen, also ich glaube Köln, München, Hamburg. Und Berlin sind bei weitem noch Leipzig enteilt. Aber danach ist Leipzig definitiv mit dabei. Das heißt, wenn man das jetzt mal so hochrechnet, wahrscheinlich in den Top 5, Top 6, ist, glaube ich, nicht unrealistisch.
Welche Rolle spielt das jetzt auch, dass Sie im Osten ansässig sind, jetzt auch, wenn Sie auf dem nationalen Markt dann agieren?
Es hängt immer so ein bisschen davon ab. Also ganz oft werden wir auch interessanterweise von Partnerinnen oder Partnern eher nach Berlin geschoben, weil sie denken, ah, ist irgendwie neu und Internet, ihr sitzt bestimmt in Berlin. Also viele denken gar nicht, dass wir in Leipzig sitzen. Das heißt, da werden wir oft auch so ein bisschen unterschätzt, glaube ich, oder eben nicht in Leipzig verortet. Manchmal ist es aber auch so, und das habe ich auch so ein bisschen ja schon angedeutet, dass wir auch, dass uns eine gewisse Kompetenz zugesprochen wird durch unsere Biografie. Viele unserer Mitarbeitenden haben auch eine ostdeutsche Herkunft und sind irgendwie hier aufgewachsen, haben die 90er und Nullerjahre in den ostdeutschen Bundesländern verbracht und haben dementsprechend ja auch natürlich ganz andere Erfahrungen und sind deshalb auch für bestimmte Themen, für bestimmte Ansätze besser geeignet als jetzt beispielsweise in dem Fall jemand aus, weiß ich nicht, Heilbronn oder Gelsenkirchen. Und das heißt, dass es schon auch Partner gibt, die sagen, das ist auch eine Besonderheit, die ihr da habt.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen kritischer auf den Medienstandort im Osten gucken, was würden Sie sagen, wo sind denn die Schwierigkeiten und Probleme? Wir haben jetzt Leipzig sehr gelobt. Leipzig ist jetzt der große Leuchtturm, aber drumherum wird es dann auch schwierig. Es gibt kleinere Medienstandorte wie Erfurt und Halle zum Beispiel. Ja, Dresden.
Magdeburg auch noch.
Magdeburg, und so. Ja, aber die sind ja doch weit entfernt von der Bedeutung von Leipzig als Medienstandort. Wie sehr hat der Osten auch zu kämpfen als Medienstandort? Und was sind da die Faktoren, die es schwierig machen?
Na, ich glaube, dass für den Medienstandort Ostdeutschland in vielen Fällen erstmal ähnliche Herausforderungen da sind wie für fast alle wirtschaftlichen Bereiche. Das heißt, wir sehen, dass mit dem Mauerfall und mit der Zeit danach, also gerade die ersten Jahre der 90er, sehr viel natürlich A, zerstört worden ist, also abgewickelt worden ist, auch nicht funktionsfähig war und B, natürlich viele Akteurinnen und Akteure aus den damals westdeutschen Bundesländern rübergekommen sind. Wenn wir uns den Zeitungsmarkt angucken zum Beispiel, der ist im Prinzip die ganzen alten SED-Bezirkszeitungen sind alle an westdeutsche Verlage gegangen. Die haben das im Prinzip aufgeteilt untereinander. Mittlerweile gehören ja ganze Bundesländer zu bestimmten Gruppen. Thüringen zum Beispiel zu Funke, ne? Oder Sachsen-Anhalt eben. Also da hat so ein krasser Konsolidierungsprozess stattgefunden. Und natürlich sind diese Konzernzentralen sitzen woanders. Die sitzen in Hannover. Die sitzen, also Matzak sitzt in Hannover, Funke sitzt in Essen. Und das ist natürlich dann wie bei anderen Industrien auch, in der Autoindustrie, immer ein Problem, wenn die Zentrale nicht dort ist, wo sozusagen das Berichterstattungsgebiet in dem ganz konkreten Fall ist. Und das heißt, wir haben es mit einem sehr, sehr monopolisierten und oft auch nicht besonders vielfältigen Medienmarkt zu tun. Das heißt, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Verlage in der Regel. Die Privatradios sind ja auch oft ein Konstrukt von vielen Verlagen, die sich zusammengetan haben, Ende der 80er, Anfang der 90er. Das heißt, es gibt schon eine sehr, sehr große Medienkonzentration und damit eine geringere Vielfalt. Das muss man ganz klar so sagen. Und da gibt es viele Städte in den westdeutschen Bundesländern, wo es noch 2 oder 3 Tageszeitungen vielleicht gibt. In den ostdeutschen Bundesländern ist es mittlerweile eigentlich die Regel, dass es nur noch eine gibt. Und dann gibt es ja auch Regionen wie die Prignitz beispielsweise, wo die Zeitung gar nicht mehr zugestellt wird, weil mittlerweile die Leute irgendwie fast nicht mehr dazu in der Lage sind, das überhaupt noch auszustellen, also die Verlage, und gleichzeitig die Nachfrage nicht so groß ist. Greiz, Ostthüringer Zeitung, ist ein anderes Beispiel. Das heißt, die kriegen die nur noch digital nach Hause. Und da gibt es natürlich die Gefahr, dass es vielleicht irgendwann Kreise gibt, wo es gar keine Zeitung mehr gibt, beispielsweise. Und dann wird es natürlich schwierig. Also das ist für die Gesellschaft und für die Demokratie insgesamt natürlich eine Bedrohung. Es gibt ja auch Studien in den USA, die zeigen, dass dort, wo gar keine lokalen Medien mehr stattfinden, vor allen Dingen auch Zeitungen, dass dort die Radikalisierung der Gesellschaft natürlich auch zunimmt, weil man eben sich gar nicht mehr mit den Prozessen vor Ort, mit dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin und was auch immer auseinandersetzt. Und das ist, glaube ich, eine echte Herausforderung.
Wobei man sagen muss, das betrifft auch den Westen natürlich, diese Konzentration. Ja. Seit Jahren ist das natürlich ein Trend, aber der hat sich natürlich noch verschärft durch die Krise auch der Printmedien. Ich habe jetzt gelesen, dass die Taz auch aufhört, als Printmedium zu erscheinen. Es rechnet sich auch gar nicht mehr. Sozusagen,
die haben das Datum schon bekannt gegeben,
ja, genau. Ja. Im Oktober. Mhm. Es rechnet sich auch gar nicht mehr, eine Zeitung auszustellen, weil es eben auch zu wenige Abonnenten dann auch einfach gibt.
Ja, und es ist auch wahnsinnig teuer, es auszuliefern, muss man auch sagen.
Also das Problem stellt sich auch im Westen, aber ist im Osten dann auch immer, wie das allgemein ja so ist, noch ein Stück krasser dann.
Ja, und es gibt dann auch kulturelle Prägungen. Ne? Also es gibt diese sehr interessante Studien zum Beispiel, die zeigen, dass in den ostdeutschen Bundesländern beispielsweise RTL aktuell noch deutlich häufiger geguckt wird als die Tagesschau. Also es gibt da auch so eine andere Form von Mediennutzung. Oder es gibt deutlich weniger Menschen, die den Spiegel, die Süddeutsche, die Zeit oder so abonniert haben in den ostdeutschen Bundesländern, prozentual, als in den westdeutschen Bundesländern. Es gibt auch eine andere Sozialisation mit Medien, weil es natürlich... Es gab ja auch nie so Phasen wie 60er, 70er, wo es allen irgendwie mal gut ging und man hatte dann dieses Abo und das hat man vielleicht immer noch oder so. Sondern ja, das ist halt in dieser Krisenzeit in den 90er Jahren, hat sich da ein anderes Mediennutzungsverhalten einfach entwickelt in den ostdeutschen Bundesländern, jedenfalls bei vielen Leuten.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema, von dem ich weiß, dass es Ihnen auch am Herzen liegt, die Berichterstattung über Ostdeutschland. Es gehört ja auch irgendwie zum Thema Medienstandort Ostdeutschland. Es hieß immer, und es war die Klage, der Osten werde Gesamtdeutschland bezogen zu negativ dargestellt. Wie hat sich das Ihrer Meinung nach entwickelt?
Ich glaube ehrlicherweise, dass es besser geworden ist und dass es ein größeres Bewusstsein mittlerweile dafür gibt in vielen Redaktionen, dass zu holzschnittartige Berichterstattung keinem einen Gefallen tut. Aber vor 5, 6 Jahren gab es tatsächlich ja auch noch so schlimme Spiegeltitel wie "So ist er, der Ossi", und dann war da irgendwie dieser Deutschlandhut obendrauf und also so sehr aus einer sehr westdeutschen Hamburger Perspektive irgendwie draufgeschaut. Das war damals nach den Europawahlen zum Beispiel. Aber ich merke auch, dass auch in diesen Häusern mittlerweile der Anspruch da ist, da differenzierter zu berichten und so. Gleichzeitig gibt es aber auch, wenn man sich wirklich jetzt mal so rein die Zahlen anguckt, schon krasse Merkwürdigkeiten, dass jetzt beispielsweise rund um die Jahrestage der Friedlichen Revolution, Wiedervereinigung und so, dann gibt es ganz viele Berichte aus den ostdeutschen Bundesländern und immer auch nach Bundestagswahlen gibt es sehr viel Berichterstattung, aber vorher beispielsweise nicht. Also wenn man sich da die Statistiken anguckt, dann denkt man sich schon so, ja, es gibt so eine Kritik, dass es so eine Jahrestagsberichterstattung ist und da ist schon auch was dran. Und ich glaube, dass so eine kontinuierliche Beschäftigung da sehr, sehr sinnvoll wäre. Also da gibt es noch Dinge, die besser laufen können. Ich glaube aber wirklich, dass vor 10, 15 Jahren das noch deutlich schlechter war. Dementsprechend ist da auch eine positive Entwicklung. Also es ist ein bisschen zweigeteilt, würde ich sagen.
Sie haben ja vor einigen Jahren zusammen mit der Journalistin Melanie Stein die Initiative "Wir sind der Osten" initiiert. Was wollten die Sie erreichen? Was haben Sie da auch bewirkt?
Tatsächlich war der Gedanke da auch, ein konstruktives Bild der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern zu zeigen, weil was oft untergeht, und ich würde sagen, daran sind auch viele Ostdeutsche, mich eingeschlossen, mitschuld daran, ist, dass die absolute Mehrheit, die ja irgendwie für die Demokratie ist und die fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht, die ist halt sehr leise oft in den ostdeutschen Bundesländern. Und wir wollten einfach Leute zeigen, die positive Dinge machen, die Dinge anschieben, die Dinge verbessern. Und davon gibt es wahnsinnig viele Menschen in allen ostdeutschen Bundesländern. Und denen mehr Sichtbarkeit geben und eben nicht den lauten oft krawallartigen, die natürlich schnell dann in den Medien landen, weil das für viele Medien in ihrer Produktionslogik ja auch irgendwie toll ist, gerade in sozialen Netzwerken, wenn irgendwie viel Krawall bedeutet viele Klicks, aber dieses differenzierte Bild zu zeigen, und das war unser Ansatz, und ich muss ehrlicherweise sagen, also die Idee stammt tatsächlich von Melanie Stein, ich bin bis heute noch begeistert, wie gut es gelungen ist, mit Wir sind der Osten ganz unterschiedliche Biografien von Leuten zu zeigen, die eben positive, demokratische Ansätze haben und damit auch wieder andere Leute ermutigen, auch in ihrem Ort, auch in ihrer Gemeinde, in ihrem Landkreis irgendwie Dinge anzuschieben und sich gesellschaftlich zu engagieren und so weiter. Und das war so ein bisschen der Ansatz. Wie würde man sagen, das Narrativ ein bisschen auch zu verändern und den Scheinwerfer, den Blickwinkel vielleicht zu verändern. Ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Bild.
Ja, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch die Vollständigkeit einfach des Bildes.
Genau.
Und in dem Zusammenhang würde ich nochmal auf Ihren Podcast zu sprechen kommen, den Sie im letzten Jahr recherchiert und erarbeitet haben. Deutschland, ein halbes Leben. Was war da die Idee?
Die Idee ist, dass ich Menschen treffe, die am 9. November 1989 geboren worden sind. Und ich habe die zum allerersten Mal getroffen, als sie 18 geworden sind. Und dann habe ich sie halt wieder getroffen, als sie 30 geworden sind. Und letztes Jahr dann, als sie 35 geworden sind. Und das Spannende daran ist, dass das drei Leute sind, die ganz unterschiedlich auch sozialisiert sind, die ganz unterschiedlich aufgewachsen sind und die aber alle in sich und mit sich Probleme ausmachen und Hoffnungen haben, die wir irgendwie alle haben. Also die reden über dieselben Themen, über die wir alle als Gesellschaft auch reden. Aber es ist natürlich irgendwie ganz spannend, wenn mir das Julia aus Frankfurt am Main erzählt und Tom aus Leipzig oder so, weil sie so einen individuellen Zugang dazu haben. Und diese individuellen Geschichten zu erzählen und gleichzeitig immer auch die gesellschaftliche Ebene mitzudenken und beispielsweise mit einem Soziologen, in dem Fall Steffen Mau, irgendwie auch zu spiegeln, das fand ich interessant und das finde ich nach wie vor interessant an diesem Projekt, es ist so eine Langzeitbeobachtung unserer Gesellschaft auf individueller Ebene. Also es ist irgendwie ganz spannend. Ja.
Ja, also das waren Leute, die am 9. November 1989, am Tag des Mauerfalls, geboren wurden.
Ja.
Das hat ja dann auch nochmal so gewisse Symbolik. Es zeigt, dass sie sehr viel Herzblut in die Themen stecken. Ja, würden Sie jungen Menschen raten, Journalist oder Journalistin zu werden heutzutage noch?
Also, ich glaube, wenn jemand das schnelle Geld verdienen will, ist Journalismus die falsche Idee. Also das funktioniert nicht. Das ging mal, glaube ich, in den 80ern und 90ern konnte man ganz gut verdienen bei großen Verlagen oder so. Da gibt es auch die tollen legendären Geschichten mit irgendwie Einzelbüros und Fahrer und alles pipapo. Die Zeiten sind vorbei, das muss man ganz klar so sagen. Ich glaube, wer heute Journalistin oder Journalist werden will, der sollte schon oder sie wirklich einen Antrieb haben, über Dinge und Menschen berichten zu wollen und ja, so eine Leidenschaft mitbringen, weil ich glaube, ohne diese Leidenschaft und ohne diesen eigenen Antrieb und das eigene Herzblut wird man wahrscheinlich auf Dauer nicht glücklich, weil es ist nicht der Beruf, in dem man wahnsinnig viel Geld nach Hause bringt, sondern das Spannende ist eigentlich tatsächlich eher die Menschen, die man trifft, die Geschichten, die man erzählen kann und so. Also es ist eine andere Form. Es ist eher, tatsächlich eher, jetzt sind wir bei MDR Kultur, es ist eher kulturelles Kapital, was man sozusagen anhäufen kann. Und das ist auch eher das, was mich interessiert.
Das würde ich jetzt gerne als Schlusswort auch so stehen lassen. Christian Bollert, Geschäftsführer von Detektor FM, einer der engagiertesten ostdeutschen Journalisten und Medienmacher, wenn ich das so sagen darf. Allerbesten Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Deutschland, ein halbes Leben lautet der hörenswerte Podcast. Daran will ich nochmal erinnern, den Christian Bollert zusammen mit Joanna Voss recherchiert und produziert hat. Wir haben eben davon gesprochen, zu hören über Detektor FM oder in der ARD Audiothek. Soweit noch diese Empfehlung. Mein Name ist Stefan Hölke. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Zeit.
Wenn Sie morgen aus dem Haus gehen, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es könnte nämlich sein, dass auf diesem Pflasterstein schon ein Kaiser stand.
Im Jahr 973 jedenfalls besucht Otto der Erste die Osterpfalz in Quedlinburg ein letztes Mal.
Und möglicherweise gab Friedrich Fröbel genau an dieser Stelle seinem Konzept den Namen.
Und dort muss er gestanden haben und hat auf die Gärtchen geschaut hier in Blankenburg und hat dann ausgerufen, Kindergarten soll meine Anstalt heißen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Der MDR Kultur Podcast in der ARD Audiothek.